Hallo, liebe Freundinnen und Freunde der Schrifterzähler, herzlich willkommen hier zur 5. Folge der 3. Staffel. Mein Name ist Werner Kleine, ich sitze in Wuppertal und bin Neutestamentler.
Ich bin auch wieder dabei, mein Name ist Till Magnus Steiner und ich sitze in Jerusalem. Und Wuppertal und Jerusalem richten heute ihren Fokus an die Grenze zwischen Iran und Irak. Beziehungsweise wir bleiben auf der iranischen Seite, gehen zu einem Ort, der heißt Susa und die Ruinen sind bis heute sichtbar.
Zumindest ist heute da Iran. Die Zeit, die wir heute erzählen werden, gab es diese Grenzen gar nicht, sondern es gab ein riesiges Reich, das Perserreich. Wir sind nämlich im Buch Esther. Die Bibel hält ja viele Überraschungen bereit und viele Bücher, die nicht besonders bekannt sind. Das Esther-Buch gehört dazu. Ich denke, der Till wird gleich ein bisschen dazu erzählen, denn ich bin ja der Neutestamentler in dieser Runde. Und wir reden über eine Zeit im 5. Jahrhundert vor Christus. Da gab es in Persien einen König, der Xerxes hieß, sehr bekannt aus der Geschichte, weil der sich auch mit den Griechen immer wieder angelegt hat. Leonidas, die Schlacht an den Thermopylen und so weiter, spielte eine Rolle. Aber Till, was mir aufgefallen ist, wenn ich in die Bibelausgabe schaue, in die Einheitsübersetzung bzw. in die Lutherübersetzung, dann heißt dieser Kerl da gar nicht Xerxes. In der Einheitsübersetzung wird er Artaxerxes genannt und in der Lutherübersetzung steht Ahasverosch. Wieso heißt der so unterschiedlich? Hast du da eine Antwort drauf?
Boah, du steigst ja direkt ins Thema ein zu einer Spezialfrage, die natürlich alle unsere Hörer total brennend interessiert.
Die kennen doch das Buch Esther, oder nicht?
Und natürlich kennst du mich. Ich steig direkt auf diese Frage ein. Gar nicht anders zu erwarten. Ach, das hängt wunderbar damit zusammen, was natürlich auch spannend ist, wenn du schon auf Xerxes verweist, den ersten, ja, der wahrscheinlich im Hintergrund da geschichtlich angeteasert ist. Tja, wo kommt der Name denn her? Der Name kommt aus der griechischen Geschichtsschreibung, weil das meiste, was wir ja wissen über die Perser, kommt aus der griechischen Geschichtsschreibung. Jetzt steckt hinter dem griechischen Wort Xerxes wahrscheinlich natürlich irgendein altpersisches Wort. So, ich werde mir jetzt nicht die Blöße geben und das versuchen auszusprechen, aber über dieses altpersische Wort hinüber durchs Babylonische etc. hin zum Hebräischen kommt dieses Achashverosh her, was eben im Hebräischen heute steht. Jetzt sagst du aber, warte mal, ja okay, geschichtlich Xerxes, das heißt nebenbei der Herrscher über die Männer, aber in der Übersetzung finden wir doch oft auch nicht nur das Hebräische Achashverosh, sondern auch Artaxerxes. Wo kommt das denn jetzt wieder her?
Das ist ja meine Frage.
Das kommt jetzt, es wird doppelt lustig, aus der Übersetzung aus dem Hebräischen eben ins Griechische, in der Septuaginta. Da wurde nämlich Artaxerxes, ein anderer persischer Herrscher, darin erkannt. Artaxerxes, ein anderer König, hat auch eine andere Bedeutung. Der ist nämlich der Herrscher über die Wahrheit bzw. mit der Wahrheit. So, das war ein sehr interessanter Exkurs, direkt mal zum Anfang, über Sprachentwicklung und wie sich das alles hin und her bewegt. Und man merkt schon, das ist natürlich super spannend, dass wir mitten im Perserreich sind, aber in unserer Bibel. Und es geht um eine jüdische Geschichte, die wir da gleich erzählen. Aber vielleicht noch ganz kurz zum Stichwort erzählen, bevor wir wirklich einsteigen. Das haben wir gar nicht gesagt, einführend. Ihr seid bei den Schrifterzählern. Was erwartet euch also, wenn ihr noch nie zugehört habt? Euch erwartet, was ihr schon gemerkt habt, zwei sehr redselige Bibelwissenschaftler, die aber nicht nur Bibel auslegen, sondern wir suchen Bibelstellen mit Leerstellen, beziehungsweise in jeder Bibelstelle gibt es Leerstellen. Und wir nutzen diese Leerstellen, um diese Bibelgeschichten anders und neu zu erzählen, damit wir neue Perspektiven gewinnen können, eben auf diese Bibelstellen. Der Hinweis ist vielleicht auch ganz wichtig und interessant für euch, weil ihr jetzt vielleicht sagt, ja, Bibelstellen, super interessant, Esther 1, oh, hört sich auch spannend an, keine Ahnung, was da drin steht. Wir geben gleich eine kurze Einführung noch, aber ihr findet unten in der Shownotes auch einen Link rüber, wo ihr jetzt einfach mal anhalten könnt und sagen könnt, ich lese das erstmal durch, worüber ihr gleich reden werdet. So, jetzt können wir weitermachen mit Spezialfragen. Hast du noch Fragen zu altpersischen Wörtern, die en masse im Buch Esther vorkommen?
Die hätte ich jetzt, allein die ganzen Diener, die da genannt werden, wie man die ausspricht. Wir haben mal eine Folge zusammen gemacht über die Pfingsterzählung. Ich weiß jetzt, ich glaube bei DI Verbum Direkt. Und da kommen ja diese ganzen Völker drüber, Phrygien, Pamphylien und so weiter. Und ich weiß, dass du da immer schön drüber gestolpert bist beim Vorlesen. Was ich alleine bei dieser Artaxerxes, mein Gott, jetzt fängst du schon an. Artaxerxes, und Achashverosh. Ja. Geschichte interessant finde, dass die in der Luther-Übersetzung und in der Einheitsübersetzung jeweils anders verwendet werden. Die Einheitsübersetzung geht nur halt im Umfang auf die Septuaginta zurück. Sie enthält ja auch Bücher, die in der Luther-Übersetzung fehlen, weil der Luther die Biblica Hebraica als Grundlage nimmt. Das finde ich jetzt schon interessant, dass man das sogar in der Namensgebung dieses Königs, dieser besonderen Figur aus dem Buch Esther, da in der Einheitsübersetzung und in der Luther-Übersetzung nachvollziehen kann. Das finde ich schon wieder bemerkenswert und interessant.
Und das ist jetzt mein Signal, um mal einen kurzen Rundumschlag zu machen und zu sagen, was lesen wir denn da überhaupt? Das Buch Esther ist wirklich kein stark christlich rezipiertes Buch. Liest man auch nicht. Also ich glaube, in der Leseordnung kommt es, glaube ich, gar nicht vor. So, das Buch Esther ist auf vielerlei Weise spannend. Erstens, Gott kommt nicht vor. Ihr könnt das gerne nachprüfen. Ihr könnt das Buch Esther einmal durchlesen. Gott wird im hebräischen Text nirgends erwähnt. Ganz spannend wird es dann aber, du hast eben schon gesagt, ja, in der Einheitsübersetzung, die geht ja auch mit auf den Kontext der Septuaginta zurück. Ja, im Griechischen, in der griechischen Übersetzung taucht Gott aber auf einmal auf, weil da wird die Geschichte anders erzählt. Da gibt es, das merkt ihr, wenn ihr die Einheitsübersetzung aufmacht, es gibt die normalen Versangaben und beim Buch Esther gibt es Versangaben mit kleinen Buchstaben dran. Das sind die Zusätze bzw. der Mehrtext, der in der antiken griechischen Übersetzung vorliegt. Zum Beispiel, da fängt das Buch an, dass Mordechai einen Traum hat. Warum träumt er das? Weil Gott ihm mitteilen möchte, was passieren wird.
Wer ist Mordechai?
Also die griechischen Übersetzer
haben
Mordechai? Gesagt, da kommen wir auch noch gleich zu. Aber jetzt kommen wir erstmal zu dem Punkt, dass die griechischen Übersetzer gesagt haben, aber wir müssen Gott reinbringen. Gott muss von Anfang an derjenige sein, der die ganze Geschichte führt und das so haben möchte, wie es ist. Und jetzt kommt der Teaser, womit ich euch überzeugen werde, dass ihr alle dieses Buch unbedingt lesen müsst. Denn ich habe gesagt, in der hebräischen Version kommt Gott nicht vor. Aber das Buch wird so erzählt, dass der Leser sich die ganze Zeit fragt, warte mal, handelt Gott hier? Handelt Gott hier im Verborgenen? Ist Gott vielleicht doch anwesend? Gott lässt sein Volk doch nicht allein. Warum handelt Esther so? Warum handelt Achashverosh? Ganz berühmte Szene. Warum kann Achashverosh in der einen Nacht nicht schlafen? Das ist eine Szene, da dreht sich die ganze Geschichte. Achashverosh kann nicht schlafen. Und da sagt auch der griechische Übersetzer, ja, Gott ließ ihn nicht schlafen. Aber der hebräische Text sagt das nicht. Und wir als Leser können den ganzen Text lesen und sagen, okay, wo handelt Gott in dieser Geschichte? Und das ist eine super spannende Leerstelle, weil nirgendwo wird es gesagt. Und wir müssen diese Leerstelle füllen. Wir könnten sozusagen mal eine komplette Staffel nur das Buch Esther machen.
Das Buch Esther, das hatten wir ohnehin schon mal vor, dass wir das beide das lesen wollten, die Megillat Esther, weil die ja im Judentum eine ganz besondere Rolle spielt. Da gibt es ja sogar ein eigenes Fest zu, das Purimfest. Eins der, das Judentum kennt viele Feste, aber ich finde eines der beeindruckendsten Feste, weil das etwas ist, wo, wenn es in der Synagoge gelesen wird, richtig hoch hergeht. Denn da gibt es ja einen Bösewicht in der, im Buch Esther. Haman heißt er, glaube ich. Haman.
Ja. Eigentlich muss ich jetzt eine Raschel hier.
Genau, du musst so eine Raschel haben. Machen, genau.
Weil den Namen darf man gar nicht
laut,
mehr hören.
Genau. Immer wenn dieser Name kommt, dann werden Rasseln gedreht und es wird viel Wein getrunken und alle liegen hinter im seligen Zustand des Besäuseltseins in der Ecke. Die Kinder verkleiden sich. Es gibt Haman-Öhrchen zu essen, also ist ein Gebäck, glaube ich, und so weiter. Also das Buch spielt im Judentum schon eine ganz erheblich wichtige Rolle und umso schade, kann man schade steigern, weiß ich nicht. Also umso mehr schade ist es, dass es im christlichen Bereich doch eher einen Schattendasein führt. Und deswegen finde ich es toll, dass wir heute zumindest einen Teil aus dieser Geschichte erzählen.
Ich möchte kurz darauf hinweisen, auch wenn es im Judentum ein Gebot ist, dass wenn man Esther liest, man ganz viel Alkohol trinken muss, dass Werner nüchtern ist. Auch wenn er so gerade so durcheinander redet, wie er redet.
Nein, ich versuche mich nur in die Geschichte einzufinden. Denn in der Geschichte, die wir erzählen wollen, Esther 1, wird auch viel getrunken. Und ich versuche mich nur schon so ein bisschen einzufühlen.
Die Idee, dass man an Purim viel trinkt, hat nämlich tatsächlich mit dem Buch zu tun. Denn die ganze Geschichte geht entlang von Trinkgelagen. Und das ist auch das, was wir durch die griechische Kultur vermittelt über die Perser wissen. Große Trinkgelage waren eben ein Symbol der persischen Macht und der persischen Herrlichkeit. Und beim ersten Kapitel direkt, das wir gleich besprechen werden und neu erzählen werden. Allein da haben wir schon 3 Trinkgelage. Und insgesamt im Buch Esther sind es 10 Trinkgelage, entlang derer die Geschichte erzählt wird. Und eben am Ende wird dann wirklich das Purimfest eingesetzt, eben zu feiern, dass das Judentum im Perserreich trotz des Willens Hamans nicht vernichtet wurde, weil Esther eben weise gehandelt hat. Und da heißt am Ende, man soll eben Purim feiern mit großer Freude und mit einem Trinkgelage. So, das war jetzt der kulturelle Kontext zum Wein, zum Trinkgelage und zum Besoffensein bei Esther. Jetzt haben wir aber die ganze Zeit schon viel über Esther und auch schon über Mordechai geredet. Und jetzt kommt die große Überraschung. Ich muss auch ganz kurz anmerken, ich habe mir nämlich Esther 1 gewünscht als Text zum Neuerzählen. Und das Spannende ist, die Hauptpersonen, Esther und Mordechai, die beiden Juden, die eben in der Diaspora im Perserreich leben, und der böse Haman, der zum Hofmarschall, zum zweitwichtigsten Mann im Perserreich aufsteigen. Diese 3 Personen kommen im 1. Kapitel des Buches Esther nicht vor. Die kommen gar nicht vor. Um die geht es gar nicht. Wir sind sozusagen wie in einer Vorgeschichte. Und das ist genau der Punkt, warum ich gesagt habe, das müssen wir uns genauer angucken. Denn es gibt im Judentum, oder es gab im Judentum, die heute entschiedene Diskussion darüber, an Purim, muss man da das ganze Buch Esther lesen oder reicht es, wenn man mit Esther 2 anfängt, weil da ja Esther erst aufsteigt zur Königin, beziehungsweise da Esther erst genannt wird. Und die Rabbinen diskutieren hin und her und sagen, ja, im 1. Kapitel, da kommt keiner der wichtigen Personen vor, es ist eine Vorgeschichte, da kommt eine Person vor, Vashti, die Königin, die spielt gar keine Rolle nachher mehr. Aber dann haben die Rabbinen entschieden, nein, das 1. Kapitel gehört grundlegend dazu, und das wäre meine These, weil da ein grundlegend wichtiger Schlüssel zum Verständnis des ganzen Buches grundgelegt wird. Und genau darum dreht sich gleich meine Geschichte. Und ich bin mir sicher, darum dreht sich auch gleich unsere Diskussion, wenn wir genau dieses Kapitel näher angucken und damit sozusagen das ganze Esther-Buch neu für uns und für euch aufschließen werden.
So sehe ich das auch. Ich habe gerade letzte Woche mit der Tochter des Vorsitzenden der jüdischen Kultusgemeinde in Wuppertal zusammengesessen und wir haben darüber gesprochen. Und sie sagte sofort, auch Vashti ist eine der wichtigsten Persönlichkeiten, obwohl die nur im 1. Kapitel vorkommt und da unsichtbar bleibt. Die tritt ja nie wirklich auf. Die ist da, aber man kann sie nicht sehen. Und das fand ich schon bemerkenswert und interessant. Deswegen bin ich bin kein Rabbiner, aber ich kann die rabbinische Entscheidung verstehen, dass man Esther 1 mitlesen muss, weil da in meinen Augen genau auch die Spur gelegt wird, die zu Esther führt.
Oder das mal ganz auf den Punkt zu bringen, wir begegnen im 1. Kapitel meiner Leseart nach einer unglaublich starken Frau, die mit einer Entscheidung die komplette Macht der Männerriege, dieser herrschenden Männerriege, konterkariert und ins Wanken bringt. Nicht ohne Grund ist gerade Esther 1 für viele feministische Theologen ein ganz, ganz wichtiger Text. Und, das möchte ich hinzufügen, vielleicht einer der lustigsten Texte im ganzen Alten Testament. Weil, Entschuldigung, der große Perserkönig, erstens wahrscheinlich tierisch betrunken und zweitens, seine ganze Macht ist durch ein Nein einer Frau ins Wanken geraten. Darum geht es in Esther 1.
Lass uns mal unsere Geschichten erzählen. Ich bin gespannt.
Das kannst du aber netter einladen.
Du hast gesagt, wir sind redselig. Stimmt. Aber jetzt bin ich natürlich auch gespannt, wie du deine Geschichte erzählen wirst.
Jetzt also meine Neu- und Anderserzählung von Esther 1. Goldene Kelche, jeder, von der Hand eines anderen Künstlers gemacht. Die besten Weine, die er aus allen von ihm beherrschten Provinzen von Indien bis Äthiopien liefern ließ. Die mächtigsten Männer, die alle ihm dienten. Ja, es war ein großes Fest, ein tagelanges Trinkgelage, wie es vielleicht nur ein persischer König feiern kann. Es war eine Demonstration seiner Macht, seiner Herrlichkeit, seiner Männlichkeit und auch seiner Trinkfestigkeit. Doch wenn alle benebelt sind, wer sieht dann noch klar? wenn jeder trunken tun kann, wie ihm beliebt, dann erschüttern nüchterne Ideale die sich drehende Welt umso heftiger. Und Königin Vashti hatte die Macht und die Nüchternheit, ein solches Erdbeben zu sein. Sie hatte keine Lust, das fehlende Mosaiksteinchen im großen Bild der Macht und des Reichtums ihres Ehemannes, des Königs Achashverosch, zu sein. Sie wollte sich nicht einreihen in diese Ausstellung. Hier weißes Leinen, violetter Purpurstoff, Alabastersäulen, bunter Marmor, Perlmutsteine und da das große Finale. Die Königin in all ihrer Schönheit mit dem königlichen Diadem bekrönt vor der gröhlenden Männermeute. Die 7 Eunuchen, die eben noch Achashverosch an seinem Lager inmitten des Trinkgelages bedient hatten, betraten das Festmahl, das Vashti für die Frauen der Gäste und aller Einwohner Susas ausrichtete. Sie konnten vermutlich, obwohl sie nüchtern waren, nicht ahnen, was als nächstes passieren würde. Sie überbrachten der Königin den Befehl des Königs. Die Königin möge das königliche Diadem aufsetzen und hinübergehen zum Fest der Mächtigen, um den Völkern und den Fürsten ihre Schönheit zu zeigen. Viele der anwesenden Frauen klatschten, jubelten und verstanden die Situation falsch. Sie freuten sich für die Königin, dass ihr Ehemann sie gerufen hatte, und sie bewunderten ihre Schönheit. Als die Eunuchen Vashti das Diadem übergaben, erhob sie den Kelch, der vor ihr stand, und alle Frauen setzten sich und waren gespannt auf ihre Worte. Und sie sagte: »Dieser Kelch, den ich hier in der Hand halte, ist leer. Das Fest unseres und das der Männer ist zu Ende.« Dann erhob sie auch das Diadem und zeigte es allen Frauen. »Dieses Diadem gehört dem König. Es ist nicht meine Krone. Er kann es aufsetzen, wem er will. Eben noch hat es sein Pferd getragen. Nun soll ich es aufsetzen. Ihr habt es selbst gesehen, wie er Männer ehrt, indem er sie auf seinem Pferd, das diese königliche Bekrönung trägt, reiten lässt. Und nun jubelt ihr, dass ich dieses Diadem tragen und wie ein Kebsweib vor die verstandlosen Betrunkenen, die eure Männer sind und die ihr doch kennt, treten soll?« Ein Raunen ging durch den Festsaal. »Diese Worte sind ihr Todesurteil«, flüsterte die Frau, die links neben Hadassah saß. Hadassah aber war begeistert. »Aber es sind mutige Worte, und sie hat recht. Sie ist kein Objekt, sie ist unsere Königin. Auch sie hat Ehre verdient. Der König hat einen Fehler gemacht«, konterte Hadassah ihr. Doch die andere Frau schüttelte nur mit dem Kopf. »Was ist ein Ideal wert, wenn du dadurch alles verlierst?« Hadassah haute mit ihrer Faust auf den Tisch. »Sie kann sich doch nicht einfach so unterdrücken lassen. Sie ist doch unsere Königin.« Da lachte die Frau zögerlich und war zugleich sichtlich traurig. »Jetzt ist sie nicht mehr unsere Königin, und mit ihr verschwindet die Hoffnung, die sie hätte sein können. Mit ihr verschwindet dieses Ideal, von dem du redest. Und eine andere Königin wird kommen, die hoffentlich besser versteht, wie eitel und schwach der König und die Mächtigen unseres Landes wirklich sind.« Während die beiden Frauen noch redeten, kamen die Eunuchen zurück, ergriffen Vashti und zerrten sie weg von den Frauen. Das einfache Nein Vashtis hatte von einer Sekunde auf die nächste Achashverosch Trunkenheit in zügellosen Zorn verwandelt. Der Mann, der rechts von Mordechai auf dem Fest saß, flüsterte ihm fast schon verschwörerisch zu. Eben noch liegt ihm die ganze Welt zu Füßen, und im nächsten Moment zieht ihm seine eigene Frau den Perserteppich unter den Füßen weg. Mordechai musste kurz schmunzeln und antwortete dann: »Sei vorsichtig mit dem, was du sagst. Er ist und bleibt der mächtigste Mann der Welt, auch ohne Vashti an seiner Seite. Das gilt für sie nicht. Sie wird verschwinden. Sei also vorsichtig, dass du nicht mit ihr verschwindest.« Innerhalb weniger Momente war Vashti dann tatsächlich auch aus dem Mund der Männer verschwunden. Achashverosh sah seine Macht gefährdet und alle Männer beklagten ihr Leid. »Wenn selbst dem König seine eigene Frau nicht mehr gehorcht, dann sind wir verloren. Die Frauen werden uns zu ihren Frauen machen. Sie werden über uns herrschen wie Männer. Wir sind verloren.« In ihrer Krise halfen ihnen weder der Alkohol noch flüchtige Gewaltfantasien. Memuchan, einer der Männer, die nicht nur das persische Gesetz gut kannten, sondern auch ein großer Denker zu sein glaubten, ließ Vashti mit seinen Worten verschwinden, indem er zum König Folgendes sagte: »Königin Vashti hat sich gegen dich verfehlt. Vashti wird ein Vorbild für alle Frauen werden. Sie wird die Mächtige im Land sein. Sie muss aus unserem Land verschwinden. Erlasse ein Gesetz, das dies besagt. Nein, lass dies einfach geschehen. Und erlasse ein Gesetz, das alle Frauen zu allen Zeiten ihren Männern zu gehorchen haben. Dann steht unsere Macht unerschütterlich in Buchstaben festgehalten.« Als Mordechai diese Worte hörte, drehte er sich noch einmal zu dem Mann rechts von ihm und flüsterte ihm zu: »Du hattest recht. Vashti hat ihnen den Boden unter den Füßen weggezogen und sie liegen mit einer blutigen Nase dort. Das ist gefährlich. Ein Widerwort und dazu noch von einer Frau reicht und schon wankt das ganze Reich.« Mit diesen Worten verabschiedete er sich und verließ das Fest. Vor der Burg Susa wartete schon Hadassa, seine Pflegetochter, auf ihn, um, wie sie es vorher verabredet hatten, noch einen Spaziergang im abkühlenden Abendwind zu machen. Sie erzählten sich gegenseitig, was sie gesehen und gehört hatten. Dann setzte Mordechai zu einer Frage an: »Hadassa, hättest du...« Sie unterbrach ihn: »Mordechai, bitte sprich mich hier draußen mit meinem persischen Namen an, denn ich habe Angst.« Mordechai setzte neu zu seiner Frage an: »Esther, hättest du wie Vashti gehandelt?« Sie blieb stehen. »Mordechai, wenn der König dich auffordern würde, dass du dich vor ihm niederknien und ihm huldigen musst, was würdest du ihm antworten?«
»Ich würde ihm sagen: Großer König, du herrschst hier auf Erden und dir gebührt meine Loyalität. Aber in unseren heiligen Schriften steht geschrieben: Kommt, wir wollen uns niederwerfen, uns vor ihm verneigen. Lasst uns niederknien vor unserem Herrn, unserem Schöpfer. Deshalb, großer König, ich diene dir, aber ich knie mich nur nieder vor unserem Gott und huldige nur ihm, der dir deine Macht verliehen hat.«
Hadassa sagte keine Worte mehr, schaute ihn an und wartete, bis Mordechai selbst verstanden hatte, was er gesagt hatte.
»Oh, vielleicht bin ich Vashti ähnlicher, als mir das lieb ist«, lachte Mordechai und fragte erneut: »Und, hättest du wie Vashti gehandelt?«
Mit ernster Stimme antwortete sie ihm: »Eher sterbe ich. Eher sterben wir alle durch ein Pogrom, als dass eine Jüdin die Königin der Perser wird.« Seitdem sie in Susa lebten, versuchte Mordechai, ihr die Angst zu nehmen, sie zu beruhigen und ihr den Glauben zu schenken, dass sie in Sicherheit leben würden. Und so versuchte er auch jetzt, ihren todernsten Satz zu überspielen.
»Ich habe ja nicht Hadassa gefragt, sondern Esther.«
Worauf sie nüchtern feststellte: »Auch als Esther bleibe ich immer doch Hadassa, eine Jüdin inmitten des Perserreiches. Niemand kann mich schützen, niemand außer dem König. Und Achashverosh ist eitel und schwach und wäre dennoch meine letzte Hoffnung.« Danach sagten Mordechai und Hadassa eine kurze Weile nichts und gingen schweigend durch die Finsternis der Nacht mit ihrem angenehm kühlen Wind. Und dann lachte Esther kurz und sagte zu Mordechai: »Ich sehe es schon kommen. Du bringst mit deinem Sturkopf uns alle in Gefahr, und ich muss uns dann, so Gott will,
irgendwie retten. Kurz hielt sie inne und korrigierte dann ihre Worte. Achashverosh muss uns dann irgendwie retten.
Dass das Diadem vom Pferd kommt, war mir neu, aber es hat mich beeindruckt.
Pass auf, aber da steige ich direkt ein, das ist nämlich wichtig. Das ist nämlich beim Esther-Buch super spannend. Mordechai wird nachher ausgezeichnet, weil er die Ehre bekommt, auf dem Pferd des Königs zu reiten. Und das Pferd trägt, da im Hebräischen steht das Wort Keter, das ist dasselbe Wort, das ist dasselbe Wort. Es trägt, ist bekrönt durch ein Diadem.
Das macht die Geschichte von Vashti natürlich noch absurder, was ja auch nochmal die Rolle deutlich macht, die Achashverosh ihr dazu weist. Also das fand ich schon bemerkenswert. Und der fliegende Teppich, der persische Teppich, der unter den Füßen weggezogen wird. Ich habe mir notiert, ein fliegender Teppich kommt auch vor. Nein, du hast in deiner Geschichte natürlich sehr schön auch diese beiden Festmäler, finden ja zwei Festmäler statt. Ne? Also Achashverosh ist ja mit den Fürsten da zugange oder sogar drei. Und Vashti sitzt ja mit deren Frauen zugange zusammen und sind ja im Prinzip zwei Szenen. Auf der Erzählebene wird quasi nur die eine erzählt im Buch Esther, ne, dieses Gelage der Frauen, ich weiß gar nicht, ob man Gelage sagen kann, also dieses Festmahl der Frauen wird ja eher nur letzten Endes imaginiert. Und was ich sehr schön fand, ist, dass du Hadassah da schon untergebracht hast, die bei diesem Festmahl dabei ist. Die kommt eben, das ist übrigens ein Punkt, der bei mir in der Geschichte gleich auch auf eine ganz andere Weise eine Rolle spielen wird. Die Esther, die kommt nicht erst später irgendwie hinzu im zweiten Kapitel, sondern die ist immer schon irgendwie da. Und du hast sie eben als Teilnehmerin dieses Gastmahles da eingefügt. Das fand ich sehr bemerkenswert und interessant.
Und das sind genauso Sachen, die habe ich mir nicht imaginiert, nicht ausgedacht, sondern die kann man im Text finden, wenn man möchte. Warum? Weil das Buch Esther, eigentlich sehr untypisch für die hebräische Art des Erzählens, fängt sehr langsam an. Es wird groß erzählt. Die Pracht und die Macht wird ja entfaltet mit den schönen Bildern, wie prunkvoll dieses Trinkgelage ist. Und ein wichtiges Detail ist, dass das erste Trinkgelage ist eigentlich eine Zweiheit von Trinklagen, zwei Trinkgelage. Erst feiert Achashverosh mit den ganzen Großen und Mächtigen seines großen Reiches und dann auch mit allen Bewohnern Susas. So, und wir erlernen dann im zweiten Kapitel, ja, Mordechai und Hadassah bzw. Esther wohnen ja in Susa. Also, wenn ich beim zweiten Kapitel ankomme, kann ich sagen, die müssen ja dabei gewesen sein. Die müssen dabei gewesen sein, als Vashti Nein gesagt hat. Und sie müssen dabei gewesen sein bei dem Trinkgelage der Männer. Also sie müssen mitbekommen haben, sowohl die Panik der Männer in ihrer Trunkenheit, als auch Vashti, die ganz deutlich sagt, nein, ich mache das nicht. Also sie müssen sozusagen Zeugen sein. Das heißt, das war für mich so eine Herangehensweise, ja, das wirft ja einen ganz neuen Blick auf dieses ganze Esther-Buch. Weil da wird wirklich ein Schlüssel, die erleben etwas und darauf baut ja ihr Handeln auch auf, was ganz interessant ist. Esther handelt nachher im Buch ganz anders, als Vashti handelt.
Ja, und etwas, was ja die große Frage auch gerade im ersten Kapitel ist, was löst die Reaktion Vashtis bei den Frauen aus? Die wird ja in dem Sinne auch nicht erzählt, weil die ist erstmal auch Bestürzung und vielleicht auch Abgrenzung. So ganz genau weiß man ja nicht, wie haben die reagiert. Und bei mir spielt das gleich auch eine Rolle in meiner Erzählung, weil das natürlich die interessante Frage ist. Was passiert? Ja, ist das ein Harem oder ist das ein eigener Palast, wo das stattfindet? Also es ist ja nicht auf jeden Fall in der Nähe der Männer, die da feiern, sondern es ist an einem gesonderten Ort. Und Vashti wird ja zu so einer Art Role Model. Du hast ja gesagt, so die feministische Theologie liest sie ja da gerade so, gerade weil sie sich da auch entsprechend verweigert. Und die Frage ist ja, wie reagieren jetzt die umstehenden Frauen? Und bei dir ist erstmal große Bestürzung und ich habe zumindest rausgehört, auch eine gewisse Abgrenzung.
Ja, Abgrenzung in meiner Geschichte. Ich würde erstmal sagen, ich erzähle über die Frauen auf dem Fest eben diese beiden Varianten, die irgendwie auch beim Lesen, glaube ich, in dem Kontext erstmal naheliegen. Einerseits Hadassah, also Esther, ist begeistert. Diese Frau ist ein Ideal für sie. Vashti steht da als große Feministin und sagt, die haut jetzt auf den Tisch, das ist eine Königin, die kann nicht alles mit sich machen lassen. Während die anderen Frauen ja eher so sagen, ist aber der König, der da ruft. Ne? Ui, da müsst ihr doch mal vorsichtig. Da habe ich auch diesen bewussten Satz eingebaut, den Vashti zu den Frauen sagt. Ihr schickt mich da mit eurem Klatschen sozusagen rüber zu den Männern, die ihr doch kennt. Ihr wisst doch, was das für betrunkene Raufbolde sein können. Das ist ja auch das typische Bild, was von Persern in der griechischen Historiografie immer wieder erzeugt wird. Besoffene Männer, die sich gern an Frauen vergreifen. Das ist nicht unbedingt das wirkliche historische Bild, aber das wird transportiert in der Antike.
So sind sie halt, die Perser, ne? So sind sie halt, ne?
wenn man einen Griechen fragt,
genau.
So, auch spannend fand ich, du bist jetzt direkt auf diese Leerstelle gegangen. Ja, wie reagieren die Frauen? Weil das ist ja nachher das bei Esther 1, was so komisch ist, dass das die große Angst der Männer
genau.
da ist.
Ne?
Die sind
genau.
alle besoffen und sagen sich, oh, wir verlieren unsere Herrschaft. Das ist nichts, was ich jetzt rein erzählt habe, sondern die Männer. Das wird so in Esther Zeitz, oh mein Gott, jetzt gibt es den großen Aufstand der Frauen. Vashti wird die große Anführerin, die Amazone, die da die Frauen gegen die Männer
stellt. Du hast ja noch gesteigert. Ja. Ne? Du hast gesagt, die Frauen werden jetzt die Männer werden und wir werden die Frauen sein. Also du hast es ja noch quasi übersteigert in so eine ja nahezu absurde, einen absurden Geschlechtertausch hinein. Ne?
Und das ist sehr, sehr klar in Esther 1, dieser Humor, über wie Männer auf die Frauen gucken und wie schwach sie doch sind. Das ist ganz wichtig bei der Erzählung. Auch Achashverosh ist im Endeffekt sehr, sehr schwach. Das wird sich das nachher zum Glück sehr, sehr schwach in Bezug auf Esther, wie Esther interagieren kann. Die eigentliche Leerstelle, über die wir jetzt aber noch gar nicht gesprochen haben, die wir jetzt im Endeffekt immer wieder angedeutet haben und in die ja meine Geschichte reingeht und die auch in der ganzen Rezeptionsgeschichte und Wirkungsgeschichte immer wieder die hervorgehobene Rolle bei Esther 1 gehalten hat. Der Text in Esther 1 sagt uns nicht, warum Vashti nicht vor dem König erscheint. Der Text, er sagt uns nur, sie kommt nicht. So. Und da nehme ich in meiner Geschichte das auf, was ich im hebräischen Text finde. Wir haben ja eben schon gesagt, der Text fängt sehr langsam an. Und wenn man die Worte anguckt, wie diese Pracht beschrieben wird, wird relativ schnell deutlich, da ist eben Vashti sozusagen das letzte Mosaikstückchen. Sie soll präsentiert werden. Sie ist so nach dem Motto, so ist der letzte Tag der Feierlichkeiten, der ganze Prunk, der ganze Wein, das ganze Gold, alles wurde aufgetischt. So, jetzt brauche ich noch, aus der Perspektive des Königs, jetzt brauche ich noch das Grand Finale. Ich brauche diese schöne Frau, womit ich zeige, guck, ich habe auch die schönste Frau von allen. Guckt sie alle an. Und nochmal, da müsst ihr auch alle überlegen beim Lesen, da zechen die Männer durch und durch, ne, ein Trinkgelage über Tage lang. Und dann wird eine Frau hineingerufen, um ihre Schönheit zu präsentieren. Also ich bin keine Frau, aber ich würde als Frau da niemals reingehen.
Das will man nicht, das will man nicht.
Und wir haben nämlich auch in der griechischen Darstellung über die Perser den schönen Hinweis, dass gerade bei persischen Festen am Anfang die Frauen dabei waren und wenn die Männer richtig gezecht haben, gingen die Frauen raus und die Kebsweiber wurden reingebracht, weil eben eine klare Ehrunterscheidung da ist. Und das wird gerade sehr, sehr schön bei dieser Erzählung hier so ein bisschen umgedreht, zu sagen, auf einmal wird die Frau total unstandesgemäß, ja, die Königin sozusagen als Objekt vor die gröhlende Männerschar gebracht. Natürlich sagt sie nein. Natürlich.
Und gleichzeitig fehlt Achashverosh offenkundig die Macht, sie tatsächlich vorführen zu lassen. Sie kommt ja nicht. Also er, der mächtige König, da scheitert. Da findet seine Macht eine Grenze.
Und das ist jetzt spannend. Ganz kurzen Exkurs möchte ich noch aufmachen. Wir haben ja eben schon sehr viel darüber geredet, wie heißt dieser König wirklich. Du hast es direkt am Anfang des Podcasts ja deutlich gemacht, da steht vielleicht die Figur von Xerxes des Ersten hinter. Mir ist es nochmal wichtig, an dem Punkt zu sagen, das Buch Esther ist kein Geschichtsbuch. Wir finden nirgendwo außerhalb des Buches Esthers die Idee, dass eine Esther gab, einen Mordechai gab. Wir haben nicht mal eine Andeutung, dass irgend so ein Drama, wie über Vashti erzählt wird, im Perserreich passiert ist. Auch nachher, dass Esther durch einen Schönheitswettbewerb Königin wird. Das war im Perserreich völlig undenkbar. Natürlich wurde die Frau des Königs aus einer der sieben mächtigsten Familien heraus gewählt, als Machtoption. Das ist alles unrealistisch. Aber wir merken beim Lesen des Buches Esthers, der Autor wusste sehr gut Bescheid über das Perserreich. Er wusste auch sehr gut Bescheid über die Geschichte des Perserreichs, wie etwas funktioniert. Das merkt man an den Namen. Das merkt man auch, dass es siebener Gremien gab. Die Burg Susa, das war alles sehr, sehr bekannt. Auch der Aufbau, wie, wo, was ist. Und jetzt kommt der Hintergrund, warum dieser Name vielleicht gewählt ist. weil es sehr, sehr spannend. Bei Xerxes gibt es nämlich etwas, er kommt an die Macht, aber bis seine Macht wirklich gefestigt ist, dauert es einige Zeit. Er muss sich sozusagen seine Macht wirklich erkämpfen, obwohl er die Krone hat. Und wenn man sich das jetzt vorstellt, dass genau nach diesen 3 Jahren, weil wir haben hier diese Szene, er ist schon König und macht ein riesiges Fest, wo alle Fürsten kommen und seine Macht feiern. Wenn du jetzt im Hintergrund denkst, dass der antike Leser wusste, ja, die Macht des Xerxes war gar nicht so gesichert. Vielleicht genau in diesem Moment, wo er sagt, ja, ich sitze dir fest auf dem Thron. Und dann kommt die Königin in der Erzählung und sagt,
da fängt es mal an.
Und auf einmal dieses ganze Machtkonstrukt zerfällt wieder. Das ist wunderbar erzählt. Und wenn man so ein bisschen historische Sachen im Hintergrund schwirren hat, umso besser. Wie eitel und schwach diese pompös vorgetragene Macht
doch. Also wenn man bei Wikipedia nachguckt unter Esther, dann steht da eine nicht historische Figur. Das spielt auf das an, was du gesagt hast. Man findet sie jetzt in keinen Texten. Das muss nicht heißen, dass sie nicht gegeben hat. Denn gerade antike Texte sind ja eher immer Jubelgeschichten. Das, was nachteilig war, hat man ja dann eher ausgespart. Aber es ist auch gar nicht so wichtig. Manchmal sage ich, ist ja interessant, wenn ein Text so ist, dass er tatsächlich hätte passieren können. Also er hätte historisch sein können. Um das an einem Beispiel zu machen, wenn wir die Geschichten unserer Altvorderen erzählen, dann sind die Großeltern natürlich immer, also die Erbsensuppe von Oma, das war die beste Erbsensuppe aller Erbsensuppen. Die hat vielleicht auch noch Erasco aufgemacht, aber das ist, was es sonst noch so gibt, so ein Wassermann, um jetzt keine Schleichwerbung zu machen. Das heißt, wir neigen ja dazu, die Geschichten zu übersteigern, sodass sie wahr sein könnten, um das, was wahr ist, vielleicht auch besser in eine Gegenwart zu bekommen. Deswegen ist mir immer wichtig, darauf hinzuweisen, das ist im Prinzip völlig egal, ob jetzt eine Esther existiert hat oder nicht. Sie hätte aber existieren können und damit hat die Geschichte natürlich einen Wahrheitsanspruch, nicht unbedingt in dem, dass sie historische Wahrheit erzählt, aber eine Wahrheit erzählt, die halt wirksam ist.
Und jetzt drängt aus mir, der ich ja hier in diesem Podcast ein Schrifterzähler bin, der historisch-kritische Exeget direkt hervor. Weil, erstmal ein Punkt, eine kurze Ehrenrettung der Perser. Wir haben jetzt schon sehr, sehr schlecht über sie geredet. Aber im Perserreich galt etwas Besonderes zur damaligen Zeit, eine gewisse Religionstoleranz. Solange eine Religion im Perserreich die Macht der Perser nicht gefährdete, nicht unterminierte, durfte man diese Religion ausüben. Das ist ganz wichtig, auch für das Judentum. Nicht ohne Grund kommen die Israeliten eben in der Perserzeit zurück nach Jerusalem und können ihren Tempel aufbauen. Das ist Punkt 1. Jetzt muss man sagen, okay, aber im Buch Esther geht es ja um die Religionsverfolgung. Das Buch Esther ist einer der ersten Belege für Antijudaismus. Warum argumentiert denn Haman, dass das ganze jüdische Volk vernichtet werden soll? Okay. Er ist persönlich verletzt, dass Mordechai nicht vor ihm niederknien will. Aber als Argument führt er dann an vor dem König, es gibt in deinem Reich ein Volk, das lebt abgesondert und hat ein eigenes Gesetz. Typischer antijudaistischer Topos, den wir durch die ganze Geschichte hindurch finden. Deshalb hatte ich ja eingangs auch gesagt, diese Geschichte geht um jüdische Identität und wie gefährlich jüdische Identität als Minderheit in anderen Gesellschaften sein kann für Juden. Und da wird es historisch nämlich spannend am Übergang vom Perserreich zu dem Hellenismus, beziehungsweise in der Zeit nach Alexander des Großen, in den Diadochenkämpfen. Weil da kommt es nämlich, das haben wir dann vor allem in den Makkabäerbüchern, immer mehr zur Verfolgung von Juden. Juden werden verfolgt, die jüdische Religion wird unterdrückt. Und genau da stellte sich dann diese Frage, ja, wie ist es denn? Weil Juden lebten in der Zeit natürlich verteilt, von Susa bis Alexandrien runter. Und da stellt sich aber die Frage, ja, wie lebe ich denn jüdische Identität in einem Kontext, der mir auf einmal feindlich gesinnt ist? Wie schaffe ich es, da zu überleben? Und da ist nämlich diese Vashti-Figur so spannend. Vashti bietet an das Ideal. Ich stehe für meine Ideale ein. Das ist das parallel Spannende auch, warum Vashti dann Mordechai vorbereitet. Mordechai ist nicht bereit, sich niederzuknien vor Haman. Und das wird begründet dann, ja, das ist der Jude. Der macht das, da wird im Text so leicht angedeutet, weil das vielleicht ein Jude ist. Da ist dieses Konzept, okay, stehe ich mit meinem Ideal ein, auch wenn ich weiß, dass es verdammt scheiß Folgen haben kann für mein Leben? Oder bin ich clever und pragmatisch, wie es Esther ist? Esther verheimlicht ihre jüdische Identität, aber sie ist im richtigen Moment da und rettet die Juden im Perserreich vor dem Pogrom, weil sie geschickt agiert, eben die Eitelkeit und die Schwäche dieser Führungsriege des Perserreiches sehr, sehr gut nutzt und im entscheidenden Moment erst sagt, ja, aber guck mal, ich bin auch Jüdin und der Haman will mein ganzes Volk, ja mich sogar umbringen. Aber es musste erst vorbereitet sein. Da ist nicht ein großes Ideal, was als Fahne vorgetragen wird. Nein, da musste clever interagiert werden. Und das ist sozusagen das Lehrstück, was das Buch Esther Juden in der Diaspora gibt. Agiert vorsichtig. Sei vorsichtig.
Im Übrigen gibt es ja bis heute im Iran gewissermaßen Nachfahren der Esther. Es gibt immer noch eine kleine jüdische Gemeinde mitten im Iran, denen es im Moment, glaube ich, nicht ganz so gut geht angesichts der politischen Umstände, die wir in der Gegenwart haben. Aber mit Blick auf die Uhr eine letzte Frage und dann kommen wir vielleicht zu meiner Geschichte. Ich könnte jetzt stundenlang mit dir diskutieren, aber es gibt auch ein paar andere Projekte, die ich hier am Laufen habe. Du hast ja vorhin darauf angespielt, dass Esther der persische Name ist, der hebräische ist Hadassah. Gibt es da eine Bedeutung zu?
Zu beiden gibt es eine Bedeutung. Hadassah ist die Myrrhe.
Myrrhe oder Myrte? Das ist wichtig, mein Freund. Ich habe nachgeguckt.
Myrte.
Myrrhe ist bitter.
Guck mal, jetzt hast du mich auch.
Myrrhe ist bitter. Myrte, der Myrtenzweig.
Da habe ich gerade selbst gehakt. Da hat der Mund was anderes gesprochen, als der Kopf gedacht hat.
Verdammt. Es ist Purim. Das ist der. Es ist der Wein zeigt seine Wirkung.
Alles durcheinander. Du musst so lange trinken an Purim, bis du nicht mehr unterscheiden kannst zwischen Myrrhe und Myrte.
Ganz genau. Das ist aber wichtig für meine Geschichte. Das ist nämlich, damit geht es nämlich gleich los.
Und das ist jetzt noch der letzte Trigger für einen kurzen Exkurs für mich, der auch spannend ist, um euch noch mehr anzuheizen, unbedingt dieses Buch Esther zu lesen. Weil der Name Esther ist spannend. Den kann man vielleicht ableiten von einem babylonischen Gott, einer Göttin, Ishtar. Was ja auch interessant wäre, dann hat sie bewusst einen babylonischen Götternamen. Und diese Theorie steht, glaube ich, fest auf zwei Beinen, denn Mordechai, den wir jetzt schon oft erwähnt haben, der Name leitet sich ab von Marduk, dem babylonischen Stadtgott von Babel. Und da sieht man schon, wie spannend das ist. Sie sind sozusagen integriert, verstecken ihre jüdische Identität. Mordechai kommt zu dem Punkt, wo er es eben nicht mehr verstecken kann, wo er es öffentlich macht. Und Esther bleibt lange im Verborgenen agierend, bis sie dann ihre jüdische Identität wirklich offenbart.
Okay, dann erzähle ich mal meine Geschichte. Es roch nach Myrten, schon von Weitem. Die alten Griechen hatten sie der Göttin Aphrodite geweiht, der Göttin der Schönheit und der Liebe. Vielleicht hatte Achashverosch deshalb seiner Gemahlin Vashti einen Myrtenhain gepflanzt. Er war der König von Persien. Manche nennen ihn auch Artaxerxes oder einfach nur Xerxes. Er kannte die Griechen und er kannte ihre Götter. Er würde sie immer wieder besiegen. Später würde sich das Blatt wenden. In der Seeschlacht von Salamis wird er gegen die von Themistokles geführte griechische Seeflotte die entscheidende Niederlage einstecken müssen und sich wieder nach Susa zurückziehen. Hier, im Südwesten jenes Landes, das man in ferner Zukunft Iran nennen würde, stand sein Palast. Von hier herrschte er über sein riesiges Reich, das von Indien bis nach Kusch reichte, das man später Sudan nennen würde. Ein Reich mit 127 Provinzen. Jeder von ihnen stand ein Fürst vor, dazu die zahlreichen Beamten, die seine Herrschaft stützten, weil sie die Dinge des Alltags in den Provinzen am Laufen hielten. Bürokratie kann ein Segen sein, wenn man sie effizient einsetzt. Achashverosch aber war ein Freund der Schönheit. Er liebte schöne Frauen und er liebte schöne Dinge. Er ließ Paläste bauen von ungeheurem Prunk, marmorne Böden, Alabastersäulen mit silbernen Ringen und Gold, wohin man schaute. Der Glanz sollte jeden blenden, der ihm begegnete. Achashverosch hielt sich für den Größten. Er war der Herrscher. Er griff nach den Menschen. Er zog sie an und stoß sie ab. Ganz nach seinem Lieben. Er herrschte nicht nur über sein Reich, er beherrschte es und herrschte viele an. Er herrschte wie im Wahn. Niederlagen und Widerstand empfand er als persönliche Beleidigung, die er in noch mehr Prunk und Luxus ertränkte. Besonders stolz war auf seinen Harem. Die schönsten Mädchen und Frauen des Landes hatte er dort eingeschlossen. Die schönste aller Mädchen und Frauen aber war Vashti. Sie hatte er zur Königin erkoren. Sie war die, er wünschte. Ihr hatte er den Myrtenhain gepflanzt. Niemand aber hatte Vashti je gesehen. Vashti war die Unsichtbare. Sie war stolz
Und genau das reizt ihn. Sie war nicht leicht zu haben. Er aber wollte das Schöne, er wollte die Schöne besitzen. Vashti aber entzog sich ihm immer wieder. Hatte Achashverosh sie selbst je wirklich gesehen? Das Nicht-Sichtbare regt die Fantasie an. Das Sichtbare ist vergänglich, das Nicht-Sichtbare ist ewig. Gerade weil Vashti unsichtbar blieb, wurde die Fantasie über ihre Schönheit immer größer. Sie wuchs über sich selbst hinaus. Sie wurde zur Fantasie der Schönen schlechthin. So wurde sie zum Objekt der Begierde vieler. Vashti wurde zum Traum tausend und einer schlaflosen Nacht. Sie aber lebt in ihrem goldenen, nach Myrten duftenden Käfig tausend und einen Tag. Es war zu Beginn der Herrschaft Achashveroschs. Die Schlacht von Salamis war noch nicht geschlagen. 3 Jahre saß er schon auf dem Thron Persiens, er strebte nach Größe. Er musste die 127 Fürsten seines Reiches hinter sich bringen. So lud er sie und ihre Beamten nach Susa ein. Er feierte ein Fest. Ein Fest, das viele Tage dauerte. Er blendete sie mit seinem Prunk, seinem Reichtum, seinem Gold und viele ließen sich blenden. Am Ende der Tage gab er im Hofgarten der Burg Susa ein großes Festmahl. Der Myrtenduft wehte herüber. Es wurde gegessen und getrunken. Es wurde viel gegessen und noch mehr getrunken. Und der Myrtenduft wehte herüber, der Duft der Liebe und der Schönheit. Die Fantasie begann zu wirken. Und sie wurde immer größer, je größer die Trunkenheit wurde. Irgendwann fielen die letzten Hemmungen. Es gab keine Grenzen mehr. Jeder konnte tun, was ihm beliebt. So fielen mit zunehmender Trunkenheit nicht nur die letzten Hemmungen, sondern auch viele Hüllen. Niemand hatte Vashti gesehen. Und Vashti blieb unsichtbar. Nur der Duft der Myrten wehte herüber von jenem Ort, wo die Frauen der Fürsten versammelt waren. Sie waren in den Gemächern Vashtis versammelt, sicher auch, um sie als Geiseln in Gewahrsam nehmen zu können, falls ihre Männer gegen Achashverosh aufbegehrten. Die Perser kennen sich mit so etwas aus. Man hörte dort im Myrtenhain das immer lauter werdende Gröhlen der Fürsten. Am lautesten gröhlte Achashverosh. Kaum eine der Frauen war in diesen Tagen stolz auf jene, die sie doch von nah kannten. Viele schämten sich sogar. Sie wussten, was es üblicherweise bedeutet, wenn der Wein die Sinne benebelt und die Triebe entfesselt. Sie wussten, was es bedeutet, wenn die letzten Hemmungen fallen und die Hüllen. Es duftete nach Myrten in den Gemächern beim Myrtenhain, aber es erwachte die Bitternis der Myrre. Niemand hatte Vashti gesehen. Als der Verstand ersoffen war, gab es keine Hemmungen mehr. Wir wollen Vashti sehen, Achashverosh. Wir wollen sehen, ob du recht hast mit deinem Prahlen, ob ihrer Schönheit. Oder bist du nur ein Blender? So grüllte es immer mehr durcheinander. Achashverosh, vor allem ein volltrunkener Achashverosh, verwechselte oft Ansehen mit echter Ehre. Er war schnell gekränkt wie alle Männer, die zwar Macht haben, deren Seele aber nie erwachsen wurde. Das konnte er sich nicht nachsagen lassen. Niemand hatte Vashti gesehen. Hatte er sie überhaupt gesehen? Man soll Vashti holen, befahl er den 7 Eunuchen, die ihm persönlich dienten. Die 7 Eunuchen waren Mehuman, Biseta, Harbona, Bikta, Abakta, Seta und Karkas. Bringt sie im königlichen Diadem, damit alle vom einfachen Volk bis hin zu den Fürsten ihre Schönheit bewundern können. Und dann fügt er hinzu, das Diadem darf sie anbehalten. Vashti aber blieb unsichtbar. Sie kam einfach nicht. Bringt sie her! Sie ist meine Königin! Meine! Sie gehört mir! Vashti blieb unsichtbar. Sie kam nicht. Sie unterwarf sich nicht. Sie war die Königin. Im Myrtenhain aber wurde es still. Was würde geschehen? Würde man Vashti in Ketten legen und vor die Trunkenbolde zerren zur Ergötzung ihrer fleischlichen Fantasien? Manche der Frauen aber legten ihre Tücher ab. Sie fingen an, sich zu zeigen. Sie standen auf. Sie sahen Vashti. Sie sahen ihren Stolz. Sie sahen ihre Freiheit. Sie sahen ihren unzähmbaren Geist und sie sangen ein Lied. Wenn es Tag wird, fragen wir uns, wo wir Licht zu finden vermögen in diesen niemals endenden Schatten. Den Verlust, den wir tragen, ein Meer, das wir durchwaten müssen.
Wir haben dem Bauch der Bestie getrotzt und wir haben gelernt, dass Ruhe nicht immer Frieden bedeutet. Das Lied der Frauen verband sich mit dem Duft der Myrten. Es wehte hinüber zum Palast, das Gröhlen verstummte und wurde zu einem Wimmern. Die Frauen verlieren die Achtung vor uns. Unsere Frauen verachten uns. Wer wird uns im Lager wärmen? Starke Männer mit winselndem Herzen, irgendwie erbärmlich. Was hilft der ganze Prunk, wenn eine Hutkrempe genügt, einen Kuss abzuwehren? Verletzte Eitelkeit heilt schlecht. Das konnte Achaschwarosch sich nicht bieten lassen. Niemand hatte Vashti gesehen. Niemand würde Vashti mehr sehen. Sie wurde verbannt aus dem Palast. War sie frei? Sie blieb unsichtbar. Irgendwo das schönste Gedicht der Welt verstummt. Die Myrten aber dufteten weiter. Und Achaschwarosch? Männer hassen es, allein zu sein. Achaschwarosch allein im Palast? Das kann nicht gut gehen. Er schickte seine Diener aus und sie fanden Esther, eine aufrechte, stolze und vor allem kluge Jüdin, eine Tochter Israels. Die, die sie fanden, wussten das nicht. Die Würfel waren gefallen. Sie aber würde das Volk retten. Sie würde ihr Volk retten, an dem Haman, der Hofmarschall Achaschwaroschs, einen Genozid verüben wollte. Weh denen, die das Volk Gottes vernichten wollen. Sie legen sich mit dem Höchsten an. Wisst ihr das nicht? Er aber schickte Esther. Und Esther singt. Unser Volk, vielfältig und schön, wird aufstreben, zerschunden und schön. Wenn der Tag kommt, treten wir aus dem Schatten heraus, entflammt und ohne Angst. Die neue Morgendämmerung erblüht, wenn wir sie befreien. Denn es gibt immer Licht, wenn wir nur mutig genug sind, es zu sehen. Wenn wir nur mutig genug sind, es zu sein. Niemand hatte Vashti gesehen. Aber sie war es, die den Weg bereitete für Esther. Am Israel Chai. Und es duftet nach Myrten.
Normalerweise will ich ja nach deinen Geschichten direkt immer in den Bibeltext reinspringen. Aber ich muss einfach mal direkt sagen, deine Geschichte ist wie ein schöner kleiner Traum, in dem ich mir mal ganz kurz vorstelle, dass Vashti und Esther, die Anführerinnen der großen Revolution, der richtigen Revolution im Iran sind und die Frauen im Iran zu neuer Freiheit, zu wiedergewonnener Freiheit, sie waren ja mal frei, zu wiedergewonnener Freiheit führen können, wo sie dann entscheiden können, ob sie ein Kopftuch tragen, ja oder nein. Und wo sie ihre Religiosität oder ihre Nicht-Religiosität frei in ihrem Iran leben können.
Und Achaschwarosch hat heute viele Namen. Manchmal heißt er Khamenei, manchmal heißt er Wladimir, manchmal heißt er Donald oder sonst wie. Die Namen wie Artaxerxes, Xerxes oder Achaschwarosch, der tritt in vielen neuen Masken in der Gegenwart auf. Und du hast es gesagt, die Frauen im Iran sind aufgestanden. Und ich hoffe, dass sie wieder aufstehen werden, weil sie es, glaube ich, sind, die das Land da, wenn überhaupt, nach vorne bringen können.
Und in dem Kontext ist auch wieder, jetzt kommen wir wieder zum Bibeltext zurück, eben auch eine wunderbare Wahrheit ausgedrückt in diesem Esther 1. Ich habe es vorhin als Komik ein bisschen beschrieben, aber ist was dran. Da schafft eine Frau, das wird uns gesagt, eine Frau schafft es, ein Riesenreich in seinem ganzen Prunk zu erschüttern. Ich habe vorhin das schöne Bild, also ich bin ein bisschen stolz auf dieses Bild, dieses Perserteppich, das der unter den Füßen weggerissen wird. Aber das ist genau die Ermutigung. Da ist so viel Hoffnung drinne für unsere Welt heute in Esther 1, den man nehmen kann. Wenn man wirklich Vashti in ihrer Gestalt war. Wir wissen nicht, was der Erzähler wirklich gedacht hat, was die Motivation für Vashti war. Aber allein das Faktum, dass uns da erzählt wird, dass diese Frau mit ihrem klaren Nein gegenüber einer Machtstruktur die ganze Machtstruktur in Panik versetzt, ist unglaublich toll. Ist unglaublich.
Das Streben danach, was ein Autor sagen wollte, ist ja nachgerade unmöglich, darauf eine Antwort zu finden, weil wir die Autoren ja da gar nicht fragen können. Und wenn wir sie fragen könnten, dann ist die Frage, ob sie uns eine Antwort geben würden, was sie sagen wollen, weil es eigentlich gar nicht darum geht, das herauszufinden, manchmal schon, sondern eher ist ja die Frage, was macht der Text mit uns, Leserinnen und Hörern? Und da ist ja eine Geschichte, die in dieser drin ist, ist die Schwäche der vermeintlich mächtigen Männer, die ja faktisch eigentlich Schwächlinge sind und dann noch zumal in diesem Zustand der Selbstbetrunkenheit. Und eine unsichtbare Frau, das ist ja so der Topos, auf den ich abhebe, man sieht die ja die ganze Zeit nicht. Die bleibt auch unsichtbar. Und eine unsichtbare Frau ist in der Lage, die so in Angst zu versetzen, dass die wie von Sinnen sind und alles aus den Fugen gerät.
Ich habe vor einiger Zeit mal von einem Rabbiner eben eine Auslegung gehört über das Buch Esther. Und der schloss mit dem schönen Wort, wir haben ja eben schon darauf hingewiesen, dass beim Purim-Feiern in Israel vor allem eben die Kinder sich verkleiden. Und natürlich ganz beliebte Verkleidungen sind, die einen gehen als Esther, die anderen gehen als Mordechai. Und da schloss der Rabbiner und sagte, eigentlich für die Zukunft der Frauen in Israel, da sollten sich viel mehr Frauen als Vashti verkleiden, damit sie sichtbar in ihrer Stärke wird an Purim und ihre Bedeutung sichtbar wird.
Das wäre etwas. Das wäre ein guter Hinweis, weil ich glaube, ohne Vashti gäbe es diese ganze Geschichte nicht. Und deswegen ist, du hast ja vorhin darauf abgehoben, dass es da mal diese Diskussion unter den Rabbinen gab, muss man Esther 1 mitlesen oder nicht? Ja, man muss Esther 1 mitlesen, weil man sonst, glaube ich, diese ganze Geschichte nicht versteht. Und zwar nicht nur, weil Esther auftritt, sondern du hast mir gesagt, auch die Reaktion des Mordechai, der sich eben auch nicht niederkniet. Eine Frau, die Vashti, legt im Prinzip genau die Spur hin zu dieser ganzen Geschichte. Und deswegen gehört Esther 1 für mich. Ich bin kein Rabbiner und ich habe denen nichts zu sagen. Aber wenn man mich fragen würde, würde ich sagen, das gehört auf jeden Fall mit hinein.
Und wir hoffen, dass wir mit dieser Folge euch eine Spur reingelegt haben in dieses unglaublich spannende Esther-Buch. Und ich mache direkt einen Werbeblock. Ich habe dieses Buch Esther im Rahmen des Bibelprojektes in Principio auch komplett ausgelegt. Ich werde den Link unten in die Shownotes reinpacken. Da findet ihr eine kurze Hinführung zu dem Buch und eine Kommentierung natürlich von Esther 1, aber eben auch vom ganzen Buch Esther. Und nochmal, das steht bei uns Christen wirklich nicht in vorderster Reihe. Aber es lohnt sich, das zu lesen. Erstens in Bezug auf die Rolle der Frau, den Blick auf die Macht, aber auch, und das ist wichtig für Christen, um zu sehen, wie gefährlich Antijudaismus in dieser Welt bis heute weiter ist. Und das Buch sagt uns das sehr, sehr deutlich, auch uns Christen, dass wir wirklich genau in dieser Welt hinsehen müssen und uns gegen Antijudaismus stellen müssen und eben nicht zu Haman werden.
Und das Buch ist bleibend aktuell auf ganz, ganz vielen Ebenen. Ich habe es vorhin gesagt, Achashverosh könnte heute auch Donald oder Wladimir oder Khamenei heißen. Deswegen lohnt es sich, dieses Buch kennenzulernen und in seiner bleibenden Aktualität immer wieder hochzuhalten. Wenn ihr uns etwas schreiben wollt, Rückmeldungen zu unseren Folgen oder aber Ideen für neue Texte, die wir erzählen sollen. Denn heute ist die 5. Folge der 3. Staffel und Till und ich sind sicher, dass es eine 4. geben wird. Dann schreibt uns doch eine E-Mail an info@die-schrifterzähler.de. info@die-schrifterzähler.de. Und alle Informationen zu den Folgen sowie unsere Texte findet ihr unter www.die-schrifterzähler.de. Die nächste Folge, die kommen wird, beschäftigt sich mit dem Besessenen von Gerasa. Das ist die Folge, die wir eigentlich im Eiscafé Janone in Wuppertal-Vohwinkel aufzeichnen sollten. Das hat nicht so geklappt, wie wir uns gewünscht haben. Till und ich haben uns deshalb nochmal online getroffen. Und die Folge ist toll geworden. Es ist ein wunderschöner Mix, wo man die Situation im Eiscafé mit der Musik hören wird, aber dann auch klar und deutlich unsere Geschichten und unsere Texte. Darauf könnt ihr euch freuen. Das wird die nächste Folge, die veröffentlicht werden wird.
Und wenn euch diese Folge oder generell unser Projekt sehr gut gefällt, dann hinterlasst vielleicht auf einer der Podcast-Plattformen eine Bewertung oder sagt euren Freunden und Bekannten, hier gibt es was Spannendes, etwas anderes, etwas Neues zur Bibel und teilt eure Freude an der Bibel mit anderen Menschen, so wie wir uns darüber freuen, dass ihr immer neue Zugänge findet zur Bibel und wir gemeinsam Bibel so neu entdecken.
Ein ganz bibelbegeisterter Mensch ist Roland Penck aus Wuppertal-Langerfeld. Und kurz vor der Aufzeichnung dieser Folge hat mich die Nachricht erreicht, dass Roland Penck leider verstorben ist. Er war längere Zeit schwer krank. Er ist jetzt dort, wo er die endgültige Erkenntnis haben wird, ein Ort, nach dem wir Christen uns eigentlich alle sehen. Ich bin überzeugt, dass Roland Penck diese Folge mitbekommt, aber auf eine ganz, ganz andere Weise. Roland Penck war nicht nur ein Freund der Schrifterzähler, er war auch ein treuer Zuschauer der Glaubensinformationen, die ich ja regelmäßig aus meinem Homeoffice sende. Er war ein großer Freund von In Principio, wo er von Anfang an dabei war. Und vor allen Dingen hat er unsere Bibeldiskussion bei De Verbum immer verfolgt. Also ein ganz, ganz treuer Freund ist von uns gegangen. Ich neige mein Haupt vor ihm und seinem Lebenswerk und ich bin gewiss, dass er jetzt in der Anschauung des Höchsten ist. Möge die Erde ihm leicht sein.
Und das ewige Licht leuchte ihm.
Für heute gilt, der Worte sind genug gewechselt. Seid Sehende nicht blind, werdet nicht wie Ross und Maultier, die verstandlos sind.